in dieser Episode.
Wie geht's der Wurst, sage ich mal, in ja. Österreich? Und Enk natürlich.
Die Marktlandschaft, was die Wurstbranche und Fleischbranche betrifft in Österreich, ist ja auch eher einzigartig. Also das gibt's ja kein zweites Mal in dem Umfang.
Wir nutzen 100% österreichisches Fleisch, weil wir uns zu der Qualität, die wir in der Landwirtschaft haben, bekennen. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte nicht jeden Tag Wurst essen. Das ist ein Blödsinn. Sondern wenn du es mal isst, dann bitte was Gescheites.
Wie ich Landschaft Leben gegründet habe und damit auch die Arbeit der Landwirtschaft transportieren wollte und möchte, ja, bin ich aber draufgekommen, wir müssen beim Essen ansetzen, weil das Essen steuert alles.
Da einmal zu wissen, was hinter einem so einem Blattl extra Wurst steckt, also das weiß der Konsument nicht, der greift so selbstverständlich dort ins Regal.
Diese Wertschätzung, gerade bei Fleisch und Fleischprodukten, das ist, finde ich, so arg, da ist ein Tier dafür gestorben. Und dementsprechend hat das Produkt so eine massive Wertschätzung verdient.
Also das, was wir nachfangen, das wird produziert. Ja. Und nur leider wird das halt auch gesteuert, ja, weil wenn dir die Wahlmöglichkeit gar nicht mehr angeboten wird, dann kannst du schon hingreifen, aber du kannst nur dort hingreifen, was halt da hängt, ja, oder da liegt in dem Fall. Ja.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Ich darf da wieder Host sein und ich habe heute einmal in der Vorbereitung geschaut, ob wir zu dem Thema, was wir heute bringen, überhaupt schon mal einen Podcast gemacht haben. Wir haben jetzt über 250 Folgen und nein, wir haben noch nie über die Wurst geredet und deshalb ist das heute Premiere. Wir reden tatsächlich über die Frankfurter, wir reden über die ganz normale Wurst, die was wir in Österreich ja wirklich auch lieben, für das, was wir auch bekannt sind. Und wenn man mal weltweit unterwegs war, weiß man eigentlich, was wir für Wurstkultur in Österreich haben und auf die können wir unglaublich stolz sein. Und ich habe da heute zwei wunderbare Gäste bei mir zu Gast. Zum einen die, sage ich mal, Eigentümerin und sie ist mit eingestiegen ins Familienunternehmen, die Johanna Messner. Schön, dass du da bist.
Hi, freut mich sehr, dass wir da sein dürfen.
Und im Geschäftsführer der Firma Messner Wurstwaren in Gabriel Buchmann. Gabriel, voll cool, dass du auch gekommen bist.
Ja, ich sage danke für die Einladung und wie die Johanna schon gesagt hat, freut uns mega, dass wir da heute mit dir Podcast aufnehmen können.
Ich habe mir in der Vorbereitung dann gedacht, okay, da gibt es ja wahrscheinlich unglaublich viel zum Reden und natürlich auch viel kritische Themen, weil ja die Wurst, ja, da wird ja viel drüber diskutiert, soll man überhaupt noch Wurst essen oder essen wir zu viel davon. Und dann ist aber was passiert und das möchte ich jetzt gleich am Anfang erwähnen, nämlich nichts Kritisches, sondern es hat einen VKI-Test gegeben. Und zwar ist dann geschaut worden, wer produziert in Österreich eine gute Wurst, wer produziert vielleicht sogar die beste. Und vor zwei Wochen ist das Ergebnis präsentiert worden und ich sitze da als Sieger hervorgegangen. Und da möchte ich einmal ganz groß gratulieren, Johanna, dir und dir natürlich, Gabriel. Ich habe mich persönlich total gefreut, weil wenn ich einkaufen gehe bei mir in Schlapping, ich schaue wirklich immer, dass ich euch eine Würstel erwische. Obwohl, dass ich sagen muss, sie sind nicht immer da. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, warum ja. Das so ist. man ist dann als Kunde tatsächlich gefordert und sagt, nein, ich möchte aber die Messner Würstel. Ja. Nein, ich freue mich total. Echt schön, dass ihr das geschafft habt. Und ich hoffe, ihr habt das auch ein bisschen gefeiert intern.
Hammer, definitiv. Ich meine, auf unsere eigene Art und Weise, ob ich sie noch nicht, wie soll man sagen, Vollgas? Nein, aber das geht natürlich im operativen Tagesgeschäft ein bisschen unter, aber wir haben jetzt bald unsere Weihnachtsfeier und da wird sicher auch auf das angestoßen werden, oder Gabriel?
Auf jeden Fall. Also wir waren leider alle, das ganze Führungsteam, ein bisschen zerstreut und in der Woche alle unterwegs, aber es war eine Genugtuung, dieses Ergebnis zu sehen und ich habe einfach jeden angerufen sofort, wie ich das Ergebnis zugespielt gekriegt habe und macht mich natürlich unglaublich stolz, wenn da die Arbeit einfach dadurch wertgeschätzt wird. Und vor allem auch von so einem unabhängigen Institut, die das da erheben. Und ja, das ist dann umso schöner, wenn man das dann aber einfach gewinnt.
Die Ernte sozusagen auch einfährt, sage genau. ich mal, für die ganzen Bemühungen. Jetzt kenne ich eigentlich beide da schon ein bisschen länger. Mhm. Dich natürlich, Johanna, schon ganz früh. Wir haben uns eigentlich sehr früh kennengelernt.
Ja,
wir
waren ein bisschen jünger.
Genau. Und der Gabriel ist ja mehr oder weniger fast neu dabei, ein Quereinsteiger sozusagen, da kommen wir dann auch bitte drauf. Wie gesagt, heute zu dritt am Podcast ist immer eine Challenge, ja, weil jeder wird genug Möglichkeit kriegen zum Reden, aber das werden wir schaffen. Johanna, du bist jetzt eingestiegen ins Familienunternehmen. Wie geht's euch aktuell so? Wie ist die Situation? Wie geht's der Wurst, sage ich mal, in Österreich? Und eigentlich natürlich.
Große Frage. Vielleicht noch dazu, ich bin eben jetzt seit 1,5 Jahren fix dabei, so im Vorhinein noch eingefügt. Noch nicht Eigentümerin, das ist nach wie vor mein Vater, aber ich wachse jetzt so langsam rein. War zwar, wie es in einem Familienunternehmen so ist, eigentlich schon seit Stunde null dabei, bin als Baby schon vor die Kamera gesetzt worden und war Fotomodel für unsere Frankfurter, also der Kreis schließt sich. Ja, bin jetzt seit 1,5 Jahren dabei und muss wirklich sagen, also die letzten 2 Jahre und das Jahr, in dem wir uns auch aktuell befinden, ist eins der herausforderndsten gewesen. Glaube ich auch aus Sicht meines Vaters, der Eigentümer ist, gesprochen, wirklich, wirklich zach, um auf steirisch oder österreichisch zu bleiben. Ich meine, die wirtschaftliche Lage, in der wir uns befinden in Österreich, ist kein Geheimnis. Konsumenten sparen, die Lebensmittelpreise sind tendenziell hoch und gerade bei der Wurst wird dann oft doppelt und dreifach geschaut, weil der Anteil des Preises im Einkaufskorb halt doch bei der Wurst tendenziell höher ist. So. Und dementsprechend, wir befinden uns in einem sehr intensiven Wettbewerb. Jeder versucht, seinen Teil des Kuchens zu halten. Und wir versuchen uns halt wirklich, und ich glaube, deswegen heißen wir auch die Wurstpioniere, deswegen, ich möchte es gerne betonen, das ist eines meiner Lieblingsdinge an unserer Firma, auch wenn es nur als Slogan erscheint, aber ich finde, das macht uns auch aus. Wir versuchen wirklich permanent neue Produkte zu entwickeln, uns selbst interprozessual auch neu aufzustellen, neue Wege zu gehen, obwohl wir ja Traditionsbetrieb sind. Uns gibt es seit über 90 Jahren mittlerweile, 1934 in Steins gegründet. Und man sieht es eh da schön, wir haben da unsere Snackbag stehen am Tisch. Die ist dieses Jahr rausgekommen, auch ein Herzensprojekt von mir. Ist eigentlich nichts Neues, ist Extrawurst, Käsewurst und Polnische. Das sind die 3 Sorten, die kennt man, die sind gelernt in Österreich. Und wir haben es versucht, einfach in eine neue Form zu bringen. Und das sind so die Wege, die wir gehen und mit denen wir uns versuchen, auch am Markt zu halten und zu etablieren. Genau. Aber sehr herausfordernd. Das war jetzt schon sehr viel.
Das passt so. Es ist ja ein Podcast und da sollte jeder die Möglichkeit kriegen. Mir taugt es total, dass du auch gesagt hast, du steigst ins Familienunternehmen ein. Du hast ja von der Ausbildung her, war das immer irgendwie schon klar, dass du das machen wirst oder hat der Vater das irgendwie ein bisschen freigestellt?
Also nein, das muss ich eben schon sehr, also das... Die Wertschätzung ist riesig dafür, dass er nie, meine ganze Familie nicht, da war jetzt nie der Druck dahinter zu sagen, Johanna, du musst das mal machen. Ich habe auch Geschwister und irgendwie war es von Anfang an klar, also natürlich implizit in der Familie ergibt sich das dann, wer so am stärksten Interesse dafür zeigt. Und trotzdem ist mir der Druck nie gemacht worden, vor allem von meinem Papa nicht und auch nicht von meiner Oma, die ja davor mit meinem Opa zusammen das Unternehmen geleitet hat. Und ich habe dann eigentlich eine allgemeinbildende Ausbildung gemacht an der HIP Liebenau, ist in Richtung Sport gegangen, bin Sportzweig gegangen, habe mich dann aber dazu entschieden, danach mir eine Wirtschaftsausbildung den Weg zu gehen. Bin dann an die Campus 02, habe dort Marketing und Sales Management studiert und habe dort dann irgendwie so den Bezug dazu gefunden. Habe dort Praktika, also permanent eigentlich Praktika schon gemacht, seitdem ich 15 war im Unternehmen, schon vorher eben. Habe dann nachher Management studiert mit Fokus auf Gründung und Übernahme von KMU und irgendwo ist da dann immer mehr dieser Bezug gewachsen. Also mir hat es dann auch taugt. Ich war im Unternehmen und dann war der Spark irgendwie da, vor allem für die Philosophie, die wir leben. Und ich möchte das einfach gern weiterführen. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete, aber es ist trotz der Herausforderung ein wahnsinnig spannendes Feld und viel möglich für die Zukunft.
Seit 1934, ja, da hast du wirklich schon sehr viel Tradition dabei, sehr viel Wertehaltung vom Unternehmen.
Ja.
Und da habt ihr euch einen tiefen, coolen Geschäftsführer gesucht, sage ich einmal, so wie ihn Gabriel bis jetzt kennenlernen hat dürfen. Aber Gabriel, du bist ja ein Quereinsteiger, du kommst da eigentlich von ganz woanders daher. Warum entscheidet man sich dann, dass man sagt, du kannst es ja kurz erwähnen, was du gemacht hast, aber ich glaube, du warst ja da sehr erfolgreich in dem Beruf, wo du gewesen bist. Wieso geht man dann eigentlich zu einem kleinen mittelständischen Betrieb nach Steins? Und noch dazu, zu einem Wurstproduzenten.
Aber es ist so schön in Steins. Ja.
Nein, wie du sagst, ich komme ja ursprünglich ganz woanders her, nicht nur was die Ortschaft betrifft, also habe zu Steins davor wenig Bezug gehabt. Ich bin aufgewachsen in letzten südlichen Eck der Steiermark in Bad Rackersburg. Habe dort meine Jugend genossen, sage ich mal, und bin dann, nachdem ich meine Berufsausbildung abgeschlossen habe, nach Graz gegangen. Habe da zwei Stationen gehabt, was aber die erste hat überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun gehabt. Das war im Bereich Großhandel für Haustechnik. Und bin dann zu meiner letzten Station gekommen, wo ich auch über 6 Jahre war. Und das war der Bereich der Nahrungsergänzungsmittel in einem Premium- und Hochpreissegment. Und wie ich dorthin gewechselt habe, ist auch das Unternehmen davor, das war, also jedes Unternehmen, wo ich war Familienbetrieb. Und das letzte Unternehmen und das vorletzte sind aber dann so circa ein paar Monate, nachdem ich das Unternehmen verlassen habe, an größere Konzerne verkauft worden, was mir im Nachhinein immer gezeigt hat, dass es für mich der richtige Weg war, weil ich einfach nicht in diese Konzernstruktur vom Typus hereinpasse, was für mich ja auch der Grund war, gerade dieser letzte Wechsel, das war, wie du gesagt hast, das war für mich sicher eine der schwersten Entscheidungen, die ich je zum Treffen gehabt habe in meinem Leben. Ich war dort in dem Unternehmen, bin dort reingekommen, wo wir 40 Mitarbeiter waren. Und wie ich dann das Unternehmen verlassen habe, waren wir dann bei 110 Mitarbeitern. Und an unser eine Vervierfachung des Umsatzes, was natürlich unglaublich cool war zum Lernen. Wenn du das einmal mitmachst, das war auch ein Familienbetrieb, der sehr stabil geführt war und auch schon knapp 30 Jahre damals bestanden hat. Aber es war halt diese typische Startup-Kultur, sage ich mal, was man so hat. Wir waren ein extrem junges Team. Ganz spannend auch die Konstellation der Geschlechter, wenn ich das vor allem jetzt auf die jetzige Branche umlege. Wir haben damals einen Frauenanteil gehabt von, glaube ich, 90-95% im Unternehmen und die ganze Branche Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazie ist ja genau umgekehrt zur Fleischbranche, die ist eher in, sage ich jetzt mal, weiblicher Hand und in der Fleischindustrie bist du halt sehr auf der, sage ich jetzt einmal, in einer männerdominierten Branche.
Definitiv.
Da gibt's wirklich, egal ob vom Eigentümer her oder auch was das Management betrifft, ich glaube, du kennst selber die Veranstaltungen, wenn du dort bist. Da ist
sind Frauen sehr selten.
Genau, eher rar, ein rares Gut.
Dann hast du gedacht, da passiert das Moana oder so.
Genau. Nachdem ich den Weg dort gemacht habe, eben im letzten Unternehmen, Und dort einfach einen Wegbegleiter gehabt habe, der mich wirklich permanent gefördert hat, was man braucht, weil ich habe jetzt da kein abgeschlossenes Studium, habe halt einfach den Weg, den ich gegangen bin, der ist über Berufsausbildung gegangen und habe mich halt immer für das, was ich gemacht habe, wenn ich was mache, bin ich da immer zu 200% dabei. Und habe dann auch das Interesse, dass ich, egal ob das das Produkt ist oder das Unternehmen, das verstehe und ich mich damit auch identifizieren kann. Und eben mit Messner ist es so zustande gekommen, dass ich über einen Berater, den ich im letzten Unternehmen gehabt habe, habe ich halt eines Tages ein SMS bekommen, ob meine Kontaktdaten weiterleiten darf, weil es wird sich eine Chance ergeben und er glaubt, dass das ein Perfect Match wäre, rein von den Persönlichkeiten. Und derjenige hat halt mit Johanne, ihrem Papa, mit dem Alfie Tennis gespielt und wie sich das da halt so ergibt. Wenn es dann danach bei einem Bier sitzt, redest du halt über die Herausforderungen. Und beim Alfie war halt die Herausforderung, dass mein Vorgänger, der Erich, den du ja auch kennst, absehbar in Rente gegangen ist, wobei das ist jetzt auch schon mittlerweile 4 Jahre her. Und da war einfach der Blick vom Alfie einfach schon so vorausschauend war, dass er gesagt hat, ich will da früh genug starten, dass wir da den Passenden finden. Und das war dann glücklicherweise ich. Und ja.
Und Johanna, also bist du zufrieden mit ihm?
Geht, nein. Ich bin sehr zufrieden. Es war, ich war ja zwischenzeitlich dann auch mal wieder weg, weil irgendwo, ich war klassischerweise, brauche ich auch kein Geheimnis drum machen, Quarterlife-Crisis, dann hinterfragt man alles einmal. Ist jetzt schon ein Modewort, aber es war wirklich so. Also ich habe dann schon einmal gedacht, nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, boah, ist es das, was ich machen will? Weil irgendwie, wie gesagt, mir ist nie Druck gemacht worden, aber implizit geht man dorthin und orientiert sich danach. Dann habe ich das alles hinterfragt, war kurz weg, war wo ganz anders und der Gabriel hat mich dann auch wieder zurückgefischt. Also über einen Markenpositionierungsworkshop hat er mich dann wieder reingeangelt. Dementsprechend, also der Gabriel war schon ein großes Thema für mich, dass ich ja wieder ins Unternehmen zurückgekommen bin. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen coolen, kompetenten Geschäftsführer gefunden haben und von außen jemanden zu finden, der so zum Unternehmen passt, ist selten.
Ja, und es ist aber trotzdem, ich merke das mit allen Unternehmen, was ich zu tun habe, es hängt alles von den Menschen ab. Ja. Es kann ein Unternehmen noch so gut sein, wenn dann die falschen Menschen am Ruder sind, sage ich, aber dann geht es im Bach runter. Und umgekehrt kann aber der Richtige dann auch das Unternehmen wieder total flott kriegen. Und das stelle ich halt bei euch jetzt wirklich fest. Ja. Mir denkt zwar, ich habe ihn Erich immer total geschätzt, muss ich auch dazu sagen, den Vorgänger. Aber ich glaube, dass jetzt trotzdem dieser junge Drive, dass das jetzt euch einfach auch richtig, richtig gut tut. Ich möchte jetzt aber ein bisschen kommen, was uns sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wenn wir über die Wurst reden. Ich habe zu dir schon gesagt, wie geht's der Wurst? Du hast gesagt, schwieriges Marktumfeld, wir wissen das, es wird ständig gefordert, Lebensmittelpreise müssen runter. Wenn ich jetzt von außen drauf geschaut habe, habe ich einfach gesehen, die Wurst ist eigentlich nie teurer geworden, obwohl das man gewusst hat, die Schweinepreise waren extrem hoch, die Fleischpreise waren extrem hoch. Irgendwer muss ja die Kluft dazwischen tragen, in dem Fall jetzt nicht der Konsument und die Konsumentin getragen, sondern ihr als Unternehmen. Wie geht's denn da? Das muss ja auch total zermürbend sein. Und jetzt schließe ich gerne was drauf. Dann haben wir natürlich die ganze vegane Diskussion, wo es heißt, ja, keine Wurst mehr essen oder generell keine tierischen Produkte mehr. Das, was ja dem Sektor auch zusetzt, glaube ich, das weiß man auch, dass jetzt Fleischwurst nicht unbedingt der große Wachstumsmarkt ist. Weiß nicht, wer da jetzt gern vielleicht zwar darauf antworten möchte, aber wie ist da die Gesamtmengenlage?
Ja, es ist ja eben, wie du sagst, die ganze Landschaft, oder die Marktlandschaft, was die Wurstbranche und Fleischbranche betrifft in Österreich, ist ja auch eher einzigartig. Also das gibt's ja kein zweites Mal in dem Umfang nahezu auf dem Planeten. Einerseits mit den Schlachthöfen, was wir arbeiten, so wie wir uns halt auf die Fahnen schreiben, dass wir nur österreichisches Fleisch verwenden für unsere Marke, schränken wir uns da schon mal ein auf Seiten der Lieferanten. Und da gibt es halt in unserer Größe, hast du da 4, 5, die beliefern können, dass du überhaupt die Menge produzieren kannst. Und auf der anderen Seite hast du 4 große Abnehmer. Und das war es in Österreich und die brauchst du halt. Und wir stehen da halt dazwischen und da ist der Mitbewerb ganz ein anderer. Da hast du nicht nur 4, 5 Wurstproduzenten in Österreich. Wie wir schon gesagt haben, haben wir Gott sei Dank eine Vielfalt und eine Wurstkultur, die sehr breit aufgestellt ist. Und da wird es dann halt schwierig, wenn du direkt in deinem Umfeld viele Mitbewerber hast, aber wenig Abnehmer und wenig Lieferanten, macht es das Ganze dann halt relativ schwierig, weil du dann auch in dieser Kostenzange einfach drinnen bist. Und da waren die letzten Jahre extrem schwierig. Einerseits der Schweinepreis plus dann auch Energie, was einfach ein großer Teil ist, was für mich nach wie vor einfach fast nicht nachzuvollziehen ist, dass das gerade in die Richtung nichts passiert, was die Energiepreise betrifft. Weil das ist für mich einfach einer der Hauptgründe der Teuerung. Weil das schlägt einfach bei jedem rein und das schlägt in jede Stufe der Wertschöpfungskette rein, egal vom Futtermittelproduzenten bis hin zum Handel. Wenn da einfach ist, macht der Strom einfach einen großen Anteil aus und bei uns ist es immens, was das ausmacht. Und wenn du dann halt vor allem, wie der Strom diesen Peak gehabt hat, du dann auf einmal über 1 Million Euro mehr Kosten hast im Jahr, das ist halt nicht umzusetzen, dass du das weiterbringst, einerseits zum Handel, aber andererseits hast dann die Schweine, was ja über diesen wöchentlichen Basispreis einfach kalkuliert wird, kriegst du als Produzent den Preis halt jede Woche weiter. Und wenn das teurer wird, dann kaufst du die Woche drauf teurer ein. Und kriegst den Verkaufspreis natürlich nie in dieser Zeit umgesetzt, dass du das eins zu eins weitergeben kannst an Kosten. Und das sind halt einfach diese Faktoren, was dann bei uns reinprescht sind, wo es, und da bin ich wieder beim Thema Energie, das ist dann egal, ob das Verpackungsmaterial ist, ob das die Gewürze, Därme sind, das explodiert dann alles. Und da muss man halt einfach schauen, dass man einerseits irgendwo für so eine Krise abgesichert ist. Nur für eine Krise in dem Ausmaß, sie abzusichern, ist fast nicht möglich. Und das macht das Ganze halt natürlich sehr schwierig. Und da musst du auch gut aufgestellt sein, dass du sagst, okay, du machst jetzt nicht nur abhängig von Österreich, sondern musst auch in den Export gehen, was wir Gott sei Dank gemacht haben. Weil sonst, also wenn wir den Weg nicht gegangen wären, weiß ich nicht, ob wir das in dem Ausmaß der Blasen hätten, wie wir es jetzt überstanden haben.
Jetzt, ich möchte jetzt da nochmal einhaken, lass das Vegane da mal nachhören, bitte, nochmal als eigenen Punkt, aber ich habe ja das auch mitgekriegt mit Baunere Wurstproduzenten, ob das auch Leverkäse ist oder egal was, wie eng und wie knapp das da jetzt runtergegangen ist und trotzdem schreien zum einen die Konsumentinnen und Konsumenten, boah, es ist alles viel zu teuer. Gleichzeitig sagt die Regierung zu den Lebensmittelhändlern, hey, ihr seid quasi Betrüger, ihr müsst aber mit den Preisen, wie geht's euch da? Ja, also ihr seht schon, ihr kämmt es nicht mehr über die Runden, weil es sich hinten und vorne nicht mehr ausgeht und trotzdem sagen aber die Leute noch, es ist zu teuer. Und dann wird noch der Handel eigentlich auch noch von der Regierung unter Druck gesetzt, so sehe ich jetzt. Ja. Und denen sagt man auch, ich kriege es aber anders damit, weil wenn ich jetzt ein Spar, Billa, Hofer, Lidl hernehme, die hauen sich ja eh jeden Tag die Schädel da draußen ein. Also die kämpfen ja immer jeden einzelnen Kunden. Ich denke, wir haben einen brutalen Wettbewerb in Österreich. Ja.
Unglaublich, ja.
Wenn man den jetzt noch verschärft und als Regierung sagt, ihr müsst aber was tun, dann bleibt es ja so Betriebe, wie es ist. Eigentlich wird es die radiert es ja dann aus, ja, oder? Weil das kann ja dann nur noch irgendein No-Name-Riesenproduzent überstehen, vom Nestle, keine Ahnung, irgendwer. Oder wenn man jetzt ans Fleisch denkt, ein Döniers in Deutschland, aber wie sollten da so kleine Betriebe überleben?
Ja, Konzentration führt, wie man aus vielen Beispielen weiß, zu mehr Konzentration entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also tatsächlich, wir haben einfach keine Handhabe und suchen uns dementsprechend andere Strategien. Also
ja, schon, aber ich sage mal, wie geht es dir da persönlich? Ja. Denkst du, würdest du nicht gerne mal vielleicht einen Minister anrufen und sagen, weil das ist ein Vogel, was sehen wir noch?
Sicher, aber es ist sehr emotional. Mir geht es, also da könnte ich, glaube ich, stundenlang drüber reden. Mir persönlich geht das sehr emotional einfach an die Substanz aufgrund dessen, weil das vielleicht auch einfach, weil das unser Familienunternehmen ist. Das ist Teil von meiner Familie, ist ein Teil von mir. Und wenn man dann weiß, dass das aufgrund vieler Mechanismen, wie sie gerade herrschen, einfach auch die Existenz des Unternehmens gefährdet ist am Ende des Tages, dann braucht man nicht reden, dass das hochemotional ist, das Thema. Aber man versucht halt trotzdem, jeden Tag mit erhobenem Kopf in die Arbeit zu gehen, weiter zu basteln. Wir haben sau viele coole Projekte am Start und sich wirklich da weiter zu handeln. Und wie gesagt, man muss andere Strategien finden, aber das ist ja das, was ein Unternehmer irgendwo, Unternehmertum ausmacht.
So was ich jetzt ja wirklich bewundere, dass ihr euch im Grundsatz auch 100% österreichisches Fleisch zu verwenden für eigene Produkte, Treublimsatz. Das möchte ich wirklich betonen, weil das passiert eben genau das Gegenteil bei anderen Produzenten. Die haben gesagt, okay, jetzt geht es nur noch mit spanischen Schweinen oder holländischen Schweinen oder was auch immer oder was der Weltmarkt gerade hergibt, damit dass ich den Leberkäse produzieren kann, damit dass ich die Wurst. Und ich habe mir gedacht, wie ich das Ganze so beobachtet habe, die letzten zwei Jahre, habe ich irgendwann wird es halt beim Essen auch heißen, jetzt ist es anders da. Und ihr habt aber den Weg nicht verlassen. Ist das so in eurer DNA 3?
Ganz tief verankert.
Weil irgendwann muss der wirtschaftlich sagen, ihr, der spart sich ja richtig viel Geld, wenn sie auf Österreich pfeffert, ja? Auf die österreichische Landwirtschaft. Das muss man mal so klar sagen, ja.
Auf jeden Fall. Also das ist einfach, wie du sagst, das ist in unserer DNA. Damit identifizieren sie, und das geht nicht nur vom Management und von der Familie, das ist wirklich bis zu den einzelnen Mitarbeitern. Also das ist die, wenn wir da irgendwas einmal nur probieren, wird da sofort aufgeschrien, was, warum, wieso und weshalb wird da jetzt irgendwas gemacht. Und das ist einfach so verankert und schon mitgegeben. Und auch mir vom Erich, den wir vorher erwähnt haben, der hat mir einfach diese Werte auf jeden Fall so reingehämmert, würde ich jetzt sagen. Und das ist ja das, wofür ich stehe, warum ich mich ja auch für Messner, nicht früher schon als Konsument, sondern auch fürs Unternehmen entschieden habe, weil ich einfach mit diesen Werten d'accord gehe. Und für mich ist es da einfach wichtig, dass ich sage, okay, oder für uns, dass wir sagen, das ist die Wertschöpfungskette, und wenn wir das in Österreich halten können, natürlich machen wir das. Dass wir dadurch wahrscheinlich irgendwo ein paar Prozente im Ergebnis liegen lassen, ja, ist jetzt so, weil den Preis, der draußen halt ist, der wird trotzdem nicht zu 100% von uns bestimmt. Und wie du sagst, da könnte man wahrscheinlich hier und da besser verdienen. Und bei der Wurst hast du jetzt nicht diese Herkunftspflicht, sondern da gibt es ja genügend Schmähs, wo mit verschiedenen Werbeslogans geworben wird, was halt suggeriert, dass das aus Österreich kommt, ja. Wird in Österreich produziert, aber der Rohstoff kommt aus der ganzen EU. Und für mich ist es aber, dass ich sage, dass man da jetzt Fleisch hunderte Kilometer hin und her fährt. Der Großteil bei uns kommt sogar aus der Steiermark vom Fleisch, was wir beziehen. Das sind die zwei größten Schlachthöfe oder eine der zwei größten, der größten Schlachthöfe in der Steiermark sind unsere Hauptlieferanten. Und da ist es halt schon auch, wenn man auf den Aspekt der Nachhaltigkeit schaut, halten wir die Transportwege da natürlich auch so kurz wie möglich. Und das fließt halt einfach rein.
Es ist ein österreichisches Tierwohl drinnen, sage ich einmal, wo wir ja wissen, dass wir da anders da unterwegs sind wie in der Rest in der EU oder geschweige denn der Welt. Aber wie jetzt honoriert? Also gibt es da einen Händler, der was zu euch sagt, ist halt so cool, ist halt da der Österreich die Stange? Weil für euch eine Mitbewerber habe ich oft gehört, dass das eben gar nicht honoriert wird, sondern da wird eher sogar das Gegenteilige behauptet, ja, da kauft es halt vom Ausland, dann ist es billiger.
Tatsächlich kann man sagen, dass es eine Entwicklung gibt, wo wir sehen, dass das dem österreichischen Rohstoff auch auf Abnehmerseite weniger Wert beigemessen wird. Es ist jetzt natürlich schwierig, das dazu zu sagen. Aber ja.
Nein, ich weiß schon, man kann jetzt nicht seinen Kunden beschimpfen, aber Aber ich kriege schon mit, dass da der Handel inzwischen halt auch aufgrund des Preisdruckes sagt, du, ja, wurscht, wo es herkommt. Mhm. Und auf der anderen Seite, sage ich einmal, hat das natürlich eine direkte Auswirkung auf die Landwirtschaft, ja, auf die Schweinewirtschaft. Ja. Weil wenn ihr sagt, du, ich pfeife auf österreichisches Schweinefleisch, ja, dann haben wir auch die österreichischen Schweinebauern ein Riesenproblem. Darum heißt ja unser Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, weil ich bin draufgekommen, wie ich Landschaft Leben gegründet habe und damit auch die Arbeit der Landwirtschaft transportieren wollte und möchte. Ja. Bin ich aber draufgekommen, wir müssen beim Essen ansetzen, weil das Essen steuert alles. Wir glauben ja oft als Bauern, als Bäuerinnen, nein, wir müssen über Landwirtschaft reden und nein, du musst über das Essen reden, weil das steuert alles. Eben, wenn wir keine Wurst nicht mehr essen, gibt es ganz viele Schweinebauern in Österreich nicht mehr, wenn es überhaupt noch aus Österreich kommt und. Und ich glaube, das muss man auch den Konsumentinnen und Konsumenten auch sagen. Wenn es so einen Produzenten gibt, wie es ihr jetzt seid, und eben genial, ich habe mich so gefreut, dass ihr es da gewungen habt. Ja. Ich meine, wie das gesamte Ergebnis ist, das haben wir noch gar nicht geredet, weil das ist eigentlich das, was der Rös finde ich, ja, dass das generelle Ergebnis so schlecht ist, ja, für Österreich. Und das jetzt Deutschland war, sage ich ja noch nichts, aber Österreich ist das echte Katastrophen. Aber diese Zusammenhänge, ja, das muss man schon vielleicht einmal den Menschen da draußen wieder einmal sagen, und darum freue ich mich, dass wir das heute in dem Podcast besprechen können. Wenn uns das egal wird, wo das herkommt, ja, dann gibt es nur vielleicht euch nicht mehr und ganz für euch eine Mitbewerber nicht mehr. Also wir verlieren einfach wirklich ein Handwerk in Österreich, ein Know-how bis hin zur Landwirtschaft. Ja.
Ja.
Und ich finde, in Zeiten wie diesen, sich dann als Landwirtschaft zu überlegen, ja, dann was produzieren wir halt für China? Das ist ja in Wahrheit, und versteht es mir nicht falsch, ich bin nicht gegen Export, aber das ist ja auch Blödsinn.
Ja, und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, eben Konzentration in Teilen der Wertschöpfungskette führt zu Konzentration in den anderen Teilen. Und gerade in Österreich ist es ja, wir sind ja durch kleinstrukturierte Landwirtschaft geprägt und die Qualität bleibt auch so erhalten, ganz anders als in Deutschland. Und natürlich fängt es dann so an, je größer Einzelne werden, desto größer werden alle Teile entlang der Wertschöpfungskette. Und
jetzt habe ich aber gerade was beobachtet bei euch, was mich total fasziniert hat, ja, und vielleicht kämen wir hier zu dem Thema vegan, ja. Weil seit dass ich dabei bin bei Landschaft Leben, die letzten 10 Jahre, hören wir, okay, Fleisch wird weniger, Wurst wird weniger, Speck wird weniger. Ernährungsphysiologisch wissen wir, dass Wurst und Speck sollte nicht dein Hauptessen sein, sondern ein Genuss sein, sollte eine Ergänzung sein, aber nicht jeden Tag, weil es einfach nicht gut ist für uns gesundheitlich. Dann haben wir diesen zunehmenden Trend zu vegetarisch-vegan, ist auch nicht zuträglich für euch ein Sektor. Und gleichzeitig sehe ich aber dann, dass Mitbewerber für euch einfach große Kapazitäten aufbauen, also auch von der Vermarktungsmöglichkeit, ja, und Produktionsmöglichkeit. Da frage ich mich dann auch, was ist da los in der Branche? Also das finde ich total spannend, weil wenn ich schon in einem Sektor bin, wo es knapper wird, dann baue ich nicht noch größere Produktionseinheiten.
Genau, also wir haben uns mit dem Thema wirklich auch intensiv auseinandergesetzt. Gerade wie ich gekommen bin, das war im ersten Jahr von mir Projekt, bis hin, dass wir schon eine Marke uns gesichert haben für Fleischersatzprodukte. Und dann aber nach einer gewissen Zeit gesehen haben und auch nachdem wir den Markt uns angesehen haben, dass einerseits ist es ja erstens schwierig, ein Wurstersatzprodukt zu produzieren, das keine Zusatzstoffe hat oder so wenig wie möglich, weil die sind meistens voll gepumpt und das sind ja ultra-processed, jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht, ultra-processed Food.
Hochverarbeitet.
Also wirklich ultra-hochverarbeitet. Weil dass du da aus einer Erbse das Protein extrahierst, da ist einmal relativ großer Aufwand dahinter. Und dann, dass das Ganze natürlich auch noch nach etwas wirklich gut schmeckt, weil es ist einfach Fleischersatzprodukt, haben meiner Meinung nach auch ihre Berechtigung, aber es ist einfach geschmacklich ganz was anderes, wie jetzt die klassische Wurst. Und wir haben uns mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und haben dann aber gesagt, okay, da müsstest du so viel Kapital haben, das ist das, was du gesagt hast, nicht nur einerseits für die Produktion, weil da ist es kannst du trotzdem sehr viel von der Infrastruktur, die wir als Fleischer haben und als Wurstproduzent nutzen, dass du auch ein Fleischersatzprodukt im Bereich Wurst rausbringst. Aber du hast halt trotzdem einen Markt, den du einmal bespielen musst, erobern musst. Und für das ist einfach, die Vermarktung ist nicht in unseren Möglichkeiten. Die Größe haben wir nicht, dass wir das Budget, sage ich jetzt mal, zum Probieren über haben. Mhm. Und deswegen haben wir dann ganz klar gesagt, okay, wir gehen da jetzt nicht raus mit einer eigenen Marke. Und es ist nämlich gar nicht so, das wissen wahrscheinlich unsere Konsumenten, da weiß das niemand, aber es ist nicht so, dass wir kein Fleischersatzprodukt produzieren. Das machen wir. Wir machen sogar einen veganen Leberkäse, der komplett E-nummernfrei ist und den wir für einen deutschen Partner machen. Und es ist, wir verschließen uns nicht davor, aber es ist jetzt sicher nicht das Marktumfeld, wo wir uns matchen wollen mit dem Mitbewerb, weil das ist mindestens so umkämpft wie die Wurst. Und das ist einfach für unsere Größe, ist das einfach nicht der richtige Markt, dass wir uns da matchen mit den großen Playern. Da haben wir einfach andere
Aber warum wird da noch eine Kapazität aufgebaut? Das darf mich natürlich auch interessieren.
Ja, ich glaube, das ist einfach einerseits diese wirtschaftliche Mentalität, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Man muss immer wachsen, immer weiter, immer mehr, immer größer werden. Und in der Produktion kann ich das halt nur abbilden, wenn ich da natürlich größere Kapazitäten aufbaue und halt dadurch natürlich mit diesen Kapazitäten, dass ich sage, ich gehe da in Richtung Linienproduktion, wo meiner Meinung nach gerade da dann aber natürlich die Qualität drunter leidet, beziehungsweise vor allem die Vielfalt. Weil dann produziert halt einer für den mitteleuropäischen Raum, weil er die Kapazität hat, ein Produkt und das gibt es vom Hofer bis zum Spar, von der Schweiz bis nach Ungarn ist ein Produkt drinnen und das schmeckt dann halt alles gleich. Und da geht dann sicher die Vielfalt verloren, aber dass da jetzt da dann einfach nochmal so reingepumpt wird, weil der österreichische Markt hat jetzt sicher nicht dieses Wachstumspotenzial. Also das ist in unserer Branche ein Verdrängungsmarkt. Du hast sicher noch Möglichkeiten im Export, weil vor allem im Ausland unsere Wurst auch wirklich sehr geschätzt wird, was immer sehr angenehm ist. Vor allem, wenn man nach Deutschland kommt, ist für uns unser größter Exportmarkt, ist einfach eine große Wertschätzung der österreichischen Wurst gegenüber.
Da muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Wochen in Bayern unterwegs und denke mir vormittag, boah, jetzt habe ich echt einen Gusto auf eine Wurstsemme und geht dort in, ich glaube, Edeka war es oder so, eine riesige Wurstdecke, gell. Und gehe halt rein und sage, ma, ja, ich hätte gerne eine Pikantwurstsemme mit Essiggurkel. Und die schauen mich an, was? Und dann sage ich, ja, Pikantwurstsemme. Nein, sowas, das kennen sie nicht. Und ich meine, ich gratuliere. Und dann schaue ich jetzt so, ja, nein, wirklich kann ich da. Und dann sage ich, nein, gebt mir eine Kantwurstsemme, weil das passt besser sein. Was eine Kantwurst ist, ja, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Und dann, weil ich denke, das gibt's nicht, ein paar Kilometer drüber über die Grenze und die kennen ganz sich anders. Da einfach nicht mehr aus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ihr habt eigentlich irgendwas. Ja, ich meine, da sind ganz viele Schinken gelegen und so, das schon. Aber da ist mir dann auch bewusst worden, diese typische Wurstkultur, was wir haben, so das ist in Deutschland draußen, und das war aber Bayern, ja.
Ja.
Das ist gut, sie kennen auch kein Soda-Zitron, bin ich dann draufgekommen. Das war ich dann noch essen und dann bestelle ich dort das Soda-Zitron und die haben mich auch dreimal gefragt, ob ich wirklich ein Wasser mit Zitrone, ja, sage ich, ja. Also das kennt man in Bayern nicht, ja. Also es ist so witzig, gell, was für uns völlig normal ist.
Wobei Bayern, und da werde ich mich jetzt sicher nicht bei jedem beliebt machen, aber Bayern ist ja auch irgendwo der verlängerte Arm von Österreich, wenn man jetzt Deutschland betrachtet.
Nein,
deswegen umso schlimmer gerade.
Aber Bekannt und Kantwurst kennen jetzt definitiv nicht, ja. Also,
darf ich da vielleicht noch einmal einhaken,
ja,
ganz kurz?
Ja.
Ich glaube einfach, dass das eine Wettbewerbsstrategie ist. Einfach es ist ein Verdrängungswettbewerb. Jeder schaut irgendwo sehr auf sich natürlich, gell? Und baut durch den Kapazitätenaufbau und dann vielleicht auch die Digitalisierung und Automatisierung, die dann passiert, ist die Kostenstruktur dann natürlich eine andere am Ende des Tages. Aber es ist ja trotzdem interessant, weil du ja sagst, grundsätzlich würde man sagen, der Fleischkonsum geht zurück. Ich würde gerade sagen, eher der Flexitarismus nimmt zu. Das heißt, Leute verzichten bewusst auf Fleisch unter der Woche, essen es nur 2-3 Mal oder weniger. Und trotzdem werden Kapazitäten aufgebaut im Sinne vom Verdrängungswettbewerb. So kann ich mir das nur erklären. Und das Thema trotzdem vielleicht, auch wenn ich da gegen uns selbst spreche, das war mir jetzt nur, ist mir nur am Herzen gelegen, weil du gemeint hast, es ist nicht das gesündeste Produkt, das ist klar, da brauchen wir nicht herumreden. Aber mir und uns ist ja wichtig, und das ist auch Teil der Philosophie, wir wollen Qualitätsprodukte produzieren. Wir nutzen 100% österreichisches Fleisch, weil wir uns zu der Qualität, die wir in der Landwirtschaft haben, bekennen, und wir verzichten auf die Zugabe von Geschmacksverstärkern und Farbstoffen, einfach weil wir das Produkt so rein anbieten wollen, wie es nur möglich ist. Natürlich ohne die Produktsicherheit irgendwie jetzt zu gefährden oder so. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte nicht jeden Tag Wurst essen. Das ist ein Blödsinn. Sondern wenn du es mal isst, dann bitte was Gescheites. Und am besten unterstützt.
Das ist die, was ich sagen kann. Wenn du Fleisch oder Wurst oder Schinken isst, dann was Gescheites.
Ja? Genau.
Und dann nicht nur irgendwas reinstopfen. Gell?
So ist es.
Genau. Cool, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst.
Ja.
Da hätte ich jetzt dazu noch super. Eine Frage. Und ich glaube, die beantwortest mal du. Ja. Ja. Und zwar, ihr seid Wurstpioniere, ihr kennt euch sicher gut aus, wie der Markt in Österreich ausschaut, auch für die Mitbewerber. Wenn ich jetzt die Frage stelle, wie würdest du jetzt das einschätzen? Wie ist das, wie jetzt nicht der Zustand wirtschaftlich, sondern von der Qualität der Produkte? Ja? Würdest du sagen, hat das abgenommen? Sind wir noch gut? Haben wir da Platz nach oben noch in der Qualität? Wie sind wir da momentan jetzt aufgestellt, wenn es euch so vielleicht die letzten 30, 40 Jahre anschaut?
Grundsätzlich ist die Produktqualität in Österreich wahnsinnig gut. Also wird alles 10-fach auditiert. Es gibt Vorgaben, der österreichische Lebensmittelkodex ist ganz klar definiert. Also grundsätzlich würde ich sagen, in keiner Wurst in Österreich ist Blödsinn drinnen, vor allem wenn es jetzt mit nach unseren Qualitätsstandards in Österreich produziert wird. Vielleicht sagen wir das dazu. Genau, ganz wichtig. Aber wenn es dann, wie der Gabriel eh schon ausgeführt hat, wenn es irgendwann von der Kostenstruktur eng wird und man muss, um sich wirtschaftlich aufstellen zu können, natürlich auch irgendwo an den Rezepturen arbeiten. Und wir sind das jetzt, diese Philosophie, die ist uns zuwider. Natürlich versucht man Stellschrauben zu drehen, das ist klar, einfach weil gewisse Bestandteile günstiger sind als andere. Und sonst kann man einfach am Ende als Unternehmen nicht überleben. Aber gerade jetzt, finde ich persönlich, kann man schon beobachten, dass tendenziell die Qualität ein bisschen abnimmt, aber trotzdem immer noch hoch ist, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Oder möchtest du da was ergänzen?
Also ich stelle nur deswegen die Frage, zum Beispiel war ja plötzlich eine Wurst im Regal, da ist gestanden, höherer Eiweißgehalt.
Ja.
Und Eiweißgehalt, ihr könnt es wahrscheinlich besser erklären als wir ich, aber Eiweiß brauche ich ja damit, dass die Schnittfestigkeit gegeben ist, oder? Und da ist mir aber dann erzählt worden, also das ist ja eigentlich eine mindere Qualität, wenn das draufsteht. Und mir ist dann erzählt worden, dass aber dann mehr verkauft worden ist von der Wurst, weil die Sportler geglaubt haben, das ist eine Proteinwurst.
Nein,
vielleicht kennst du, das ist auch nämlich eine nette Geschichte, finde
ich. Ich kenne das Produkt sogar und war sehr, sehr verblüfft, wie ich es gesehen habe, weil da ist meiner Meinung nach sogar wenn ich was raufschreibe, wird aus Unrecht nicht gleich Recht, weil da ist eine Produktbezeichnung raufgegeben worden und darunter ist gestanden, erhöhtes Wasser-Eiweiß-Verhältnis. Und wie du sagst, und der Kunde sieht erhöhtes Eiweiß. Das muss ja super sein. Das heißt aber einfach, dass die Wurst einfach ein höheres Wasser-Eiweiß-Verhältnis hat, wie es im österreichischen Lebensmittelkodex drinnen steht. Und wenn ich dann halt schaue, was noch drin ist, weil dann brauche ich halt auch irgendwo andere Zusatzstoffe, dass ich das Wasser natürlich auch binde. Weil das heißt ja, dass einfach ein höherer Wasseranteil drin ist. Und
also es war nicht eigentlich ein Eiweißgehalt, sondern es heißt einfach Wasser-Eiweißgehalt.
Genau.
Genau.
Und heißt, es ist mehr Wasser drin wie Fleisch, auf Deutsch gesagt, oder?
Genau. Und das musst du dann einfach draufschreiben. Und da sieht man halt einfach, der Konsument, dem fehlt da halt einfach das Wissen. Und obwohl sie, glaube ich, jeder, also man kann sie, hat sie, glaube ich, noch nie so leicht, sage jetzt einmal, eine Expertise rausholen können wie heutzutage. Und das geht ja wirklich so einfach mit den ganzen Werkzeugen, die ja jeder zur Verfügung hat, von Suchmaschinen über KI mittlerweile, wo du wirklich Sachen nur mehr abfotografieren musst und dir das erklären lassen kannst. Aber da fehlt sicher das Wissen und da muss, glaube ich, also kann einfach in Zukunft viel geändert werden und das macht ihr ja eh mit einfach Aufklärung, was ist wirklich ein qualitatives Lebensmittel und was ist halt dieser Preiseinstieg, den es natürlich auch irgendwo braucht. Mhm. Aber dass man da einfach unterscheiden kann, was sind da wirklich die Unterschiede.
Mhm. Du hast schon was Wichtiges gesagt, Johanna, zur Rezeptur. Erzählt es natürlich auch für euch in Mitbewerber, die sagen, ja, der Handel kommt dann zu uns und sagt, ja, wir sollten die Rezeptur verändern. Das heißt, billigere Sachen einwichsen in die Wurst, sage ich jetzt einmal
so. So kann man es auch ausdrücken.
Ja, weil ich mir da oft auch wirklich ärgern muss, weil ich mir denke, Wahnsinn. Ich habe da nämlich schon den Eindruck, dass wir da vielleicht einen Weg gerade verlassen, dass wir eigentlich eine gute Wurstkultur gehabt haben, wo wirklich viele Produkte noch einen richtig coolen Geschmack gehabt haben, ja, und auch mit wertvollen Inhaltsstoffen trotzdem gemacht worden sind. Und dass das eigentlich gar nicht mehr so gewünscht wird. Ja. Ich habe mit einem Aldi-Einkäufer mal geredet, der ist jetzt in Pension. Und der war für Aldi Nord, war der zuständig für quasi Wursteinkauf. Und der hat gesagt, wir sind hergegangen, wir haben quasi eine Rezeptur, also für eine Wurst gemacht, ja, also die gesamte Wurst quasi, haben das europaweit ausgeschrieben und haben einfach geschaut, für ganz Europa brauchen wir da einen Produzenten. Und er ist jetzt in Pension und jetzt denkt er sich eigentlich, boah, sagt er, wir sind eigentlich schon brutal, was wir da verbrechen an der Menschheit, weil wir standardisieren einen Geschmack, ja, mit dem niedrigsten Niveau, was es nur gibt. Ja, also gerade, dass das Produkt eine Wurstbezeichnung verdient, ja, schmeckt von England bis in die Ukraine quasi de facto gleich. Und es gibt nur noch einen Produzenten. Ja, und der ist halt irgendwo der Größte, weil sonst geht es ja gar nicht. Ja, verdient er dort nicht mehr was dran. Aber sagt er, was ist eigentlich da für Sinn dahinter? Ja? Und das fragen wir uns ja alle nicht mehr. Ja? Nur, dass dann irgendwer halt Billigstes in sich sein Körper einstopfen kann, was ja wieder nicht Sinn der Sache ist, weil wenn es extrem billig ist, ist ich vielleicht sogar mehr davon, wo wir wissen, wir sollten gar nicht so viel davon essen. Also für mich beißt sich ja da die Katze immer im Schwanz, gell? Weil das ist ja eigentlich furchtbar. Also der war ja brutal ehrlich, nur jetzt ist er halt in Pension. Ja,
ja, klar.
Das ist oft so, da kommen die Leute plötzlich drauf aus dem Leben.
Nachhinein ist man immer gescheiter.
Ja, er hat ja gesagt, in seinem Job hätte er sich das nicht sagen traut, nicht einmal gescheit denken.
Nicht daran wetten, dass der das Produkt als Konsument nicht einmal angreifen würde.
Nein, nicht einmal, er hat ja gesagt, nicht einmal einmal runterbeißen möchte von der Wurst. Ja. Aber in seiner Position, es war natürlich ein voller Erfolg. Ja.
Das ist ja, glaube ich, ein großes Problem auch generell in der Branche, weil es werden ja auch mittlerweile oft Qualitäten vorgegeben oder Preise vorgegeben und dadurch entstehen halt Qualitäten. Jetzt besonders im Eigenmarkensegment, da kannst du kein qualitativ hochwertiges Produkt mehr machen. Also das funktioniert einfach nicht. Das ist unmöglich, dass du sagst, da wird jeder in der Wertschöpfungskette wertgeschätzt. Das geht sie sicher nicht mehr aus.
Das heißt, einer zahlt immer drauf, sei es der Bauer, sei es ihr.
Genau.
Ich glaube, der Handel in dem Fall am allerwenigsten, glaube ich einmal. Und der Konsument, glaube ich, zahlt halt dann drauf, dass er halt Vielfalt verliert. Ja?
Genau.
Das ist vielleicht momentan fürs Geldtaschel billiger, aber da denke ich mir nachher auch immer, ja, wie viel Wurst essen wir? Wie viel? Du kannst ja nicht jeden Tag Frankfurter Würstel essen. Weißt, das ist ja
ich schon.
Kann er wirklich.
Berufsbedingt.
Okay.
Nein, das
wir
ist...
Wir müssen viel Wurst essen. Ja. Die ganze Zeit müssen wir kosten.
Ja.
Also es ist wie, nur kurze Anekdote, also wie ich zum Essen gekommen bin, eben davor Nahrungsergänzungsmittel, natürlich die Gesundheit zu 100% im Vordergrund. Das hat es zwar, glaube ich, gefühlt jeden zweiten Tag einen Kuchen gegeben, der aber vegan, ohne Nüsse und ohne Butter und weiß ich nicht was war. Das war nicht so ganz meins. Und dann bin ich ja für mich als bekennender Fleischliebhaber und der einfach Genussmensch ist, zu Messner kommen und habe da einfach einmal, das war das Schlaraffenland für mich natürlich. Also,
komm auf die dunkle Seite der Macht.
Also, wenn du reinkommst und natürlich jeden Tag im Kühlschrank irgendwas drin ist, was du einerseits verkosten musst und auf der anderen Seite aber du du das halt einfach gern isst und das hat sich bei mir nicht verändert. Aber ich muss sagen, ich habe es am Anfang, das hat sich dann natürlich ein bisschen geebnet, habe das dann schon auch am Körpergewicht gemerkt.
Okay.
Aber das, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man da in den Bereich kommt. Und nein, das war ganz spannend. Und vielleicht noch ein kurzer Zusatz, was für mich ja, wo ich sage, ich bin sicher ein bewusster Konsument, auch schon bevor ich bei Messner war. Aber das zu da einmal zu wissen, was hinter einem so einem Bladl Extrawurst steckt, also das weiß der Konsument nicht, der greift so selbstverständlich dort ins Regal. Aber was das bedeutet, bis das Produkt so drinnen liegt, was da für Arbeit dahinter steckt im Vorhinein, war mir bei weitem nicht bewusst. Allein bei uns und dann aber noch in den Vorgelagerten.
Aber beschreib's einmal kurz, weil du sagst es eh gerade, das wissen die wenigsten, wie wird der Extrawurst produziert?
Genau.
Fangen wir an, was kriegst du da für einen Rohstoff ein? Oder wo würdest du anfangen?
Wenn ich jetzt beim Bauern anfange, der muss natürlich einmal, da hast du schon mal die Zucht, die Ferkelzucht, dann die Aufzucht der Ferkel, das Mästen, was dann vom Bauern gemacht wird, der natürlich das Futtermittel, entweder hat er es selbst oder muss es auch irgendwo beziehen, wo das produziert wird. Dann geht es weiter zum Schlachthof, wo das Tier dann natürlich geschlachtet wird und zerlegt wird. Und so wie wir kriegen ja wirklich die nur mehr Teilstücke, die wir definiert haben. Da haben wir einfach Standards definiert, weil wir natürlich auch eine gleichbleibende Qualität produzieren wollen. Dann ist es so, dass wir jeden Tag eine Anlieferung bekommen und für unsere Produkte immer das Fleisch frisch verwenden und nur dort tiefgekühlt verwenden, wo es technologisch notwendig ist, wie bei einer Rohwurst. Da brauchst du einfach einen gewissen Teil gefroren, wenn du die so produzierst wie wir. Und bei einer Extrawurst hast du dann halt bei uns, fängt schon mal an mit der Gewürzvorbereitung. Das heißt, wir haben hier ein großes Gewürzlager, wo die Gewürze zusammengewogen werden. Dann kommt es in die Rezepturvorbereitung, wo die einzelnen Fleischkomponenten zusammengewogen werden für eine Charge, die wir produzieren. Dann kommt es, ist der nächste Schritt, geht es in die Kutterei, wo das Feinbret hergestellt wird für die Extrawurst. Dann ist der nächste Schritt die Füllerei.
Ganz kurz vielleicht Kutter, das ist vielleicht nicht für jeden so das Begriff. Der Kutter ist wie, kann man sich vorstellen, wie ein riesiger Mixer. Wo unten eine Schale läuft im Kreis und hinten ist ein großes Messer und das zerkleinert die Fleischteile dann. Und dort landet eben das Fleisch, der Speck, auch ein bisschen Eis drinnen. Eis ist wichtig für die Bindung und die Gewürze und dann.
Genau, weil wenn das ja zu.
Also kein Vanilleeis.
So. Vanilleeis ist nicht drinnen.
Das dient natürlich dazu, dass du das Brät nicht zu warm wird und das zum Stocken anfängt.
Sind dann irgendwelche in die E-Nummern auch drin, eine extra Wurst? Oder wie?
Du hast, bei uns ist es ein Nitritböckelsalz, was wir, also Nitrit.
Das ist ja ein bisschen umstritten, das Böckelsalz, aber braucht man das?
Braucht man für die Produktsicherheit, ja.
Genau, es ist für die Produktsicherheit plus für die Fahrt, für die Farbgebung, dass du einfach auch diese schöne rote Farbe behaltest, weil wenn das Nitrit nicht drin wäre, dann wäre die Extrawurst grau und das kauft der Konsument nicht.
Was auch oft reklamiert wird, also das hat man sicher vielleicht selbst schon mal gesehen in einem Regal, dass eine Wurst grau wird und dann.
Und selbst da gibt es Tricks, wo man teilweise Mitbewerber haben, die Folie ein bisschen rosa einfärben, dass das immer schön rötlich ausschaut. Und das ist auch sowas, was wir sagen, sowas machen wir einfach nicht. Weil das Produkt schaut halt so aus und wenn das nicht zuckerrosa ist, was das ist, ist ja schon nicht mehr natürlich. Aber dass wir bei der Produktion noch bleiben. Von der Kutterei geht es dann in die Füllerei, wo das Ganze dann in Kunsttherme abgefüllt wird. Extra Wurst, entweder in große Stangen, dass es dann gesliced wird. Die sind bei uns so um die 90 cm. Hat dann auch so eine Stange an Extra Wurst. Oder halt in die kleinen 300 Gramm Stücke, was man klassisch kennt, was man sich dann selbst daheim aufschneidet. Beim Slicen geht dann halt kommt es dann in die, so wie unsere Extrawurst ist ja geräuchert, ist unser Klassiker, die geräucherte Extrawurst, wird geräuchert und gekocht, also dort erhitzt. Und dann kommt es in die Slicerei, wo es dann geschnitten wird, in die Packungen. Und dann, wenn das fertig geschnitten ist, dann natürlich noch in unser Lager, wo das nochmal vereinzelt wird beziehungsweise zusammengeführt wird und dann zum unseren Kunden transportiert, zu den verschiedenen Händlern, wo es dann noch dort ins Regal reingelegt wird.
Also ganz, ganz viele Schritte, wo viel Gutes passiert, aber wo halt auch, wenn ein Fehler passiert, da gleich mal was schief geht kann. Das heißt, es steckt trotzdem viel dahinter, bis dass wir unsere Extrawurst irgendwo auf einem Brettel, auf einem Jausenbrettel
haben. Genau. Und ich beschreibe uns immer gern, weil wir haben halt eine Größe. Ich sage mal, bei uns ist es industrielle Manufaktur.
Das
beschreibt es eigentlich sehr gut, weil wir haben unsere Mitarbeiter, die das Know-how haben und der geht jetzt nicht zu mir und hat die Sachen eingedruckt auf den Knopf und dann läuft es und dann ist es fertig, sondern der muss da ein Gespür haben, weil du hast einfach beim Fleisch trotzdem Schwankungen. Das ist einmal ein bisschen fetter. Da gibt es natürlich für alles mittlerweile Maschinen. Dann kommt es hinten immer gleich aus und dann hast halt auch keine Leute mehr dort stehen, aber dann geht da trotzdem das Handwerk irgendwo verloren. Und das ist das, was wir auf jeden Fall beibehalten wollen und merken, dass da dann trotzdem der Qualitätsunterschied einfach entsteht. Das ist beim Menschen. Und das macht unsere Produkte auf jeden Fall aus, dass da diese Handwerk noch dabei ist. Aber wir können natürlich das alles in größeren Mengen produzieren. Deswegen industrielle Manufaktur, weil wir einfach die Maschinen dafür haben, aber die Menschen, die die Qualität dann ja im Endeffekt produzieren.
Und man muss halt dann so einen Kaffee kriegen, weil ich scheitere oft an dem, ich gehe dann rein, schaue bewusst nach eigener Marken und es ist halt wirklich oft nicht da, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ärgert mich dann frage ich wieder, dann sagt die Filialleiterin, ja, die haben nicht liefern können und ich weiß ja genau, dass sie es liefern können, ja, aber da wird es halt nicht bestellt, wenn halt, und das merke ich schon, also wenn du nicht als Kunde da oft bei einem Händler wirklich mit Nachdruck sagst, ich hätte aber gern, mir geht das oft bei einem Joghurt so, mir geht es oft bei einem Milchprodukt so, ich habe zum Beispiel in Schladming, ich wollte die Bio-Heimilch, hat es geheißen, nein, die wird nicht geliefert. Und ich habe gesagt, ja, nein, ich weiß, dass sie geliefert wird, ihr müsst es nur bestellen, gell? Aber da habe ich gekämpft um diese Milch, ja, und seitdem gibt es es, ja, und sie verkaufen es auch, ja, und da denke ich mir, wie viele Konsumenten gibt es aber dann, die was zur Filialleiterin gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne die Messnerwurst, ja. Weil da kommen dann 1000 Ausreden, warum sie nicht lieferbar ist, ja, was alles ein Schmäh ist, ja. Aber das ist schon, also es ist brutal zart, muss ich sagen, ja.
Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, das vielleicht auch als Appell, wenn man seine Marken, die man gerne hat, unterstützen möchte und es gibt sie irgendwo im Handel nicht, weil das kann schon mal passieren, dass einzelne Filialen vielleicht nicht das Produkt im Sortiment haben, weil das meiste wird zentral angeliefert, es gibt ein Zentrallager und von dort werden dann die Produkte an die einzelnen Filialen über den Händler verteilt. Und wenn man merkt, das ist nicht im Regal und man hätte es gern, ist das Beste, was man tun kann für uns Markenproduzenten, hinzugehen, zu sagen, hey, bitte, wo sind meine jetzt, wenn wir unsere Frankfurt, wo sind die Messner Frankfurter? Ich hätte bitte gern, gibt es die bei euch im Sortiment? Einfach je mehr auch Stimmen kommen dann vom Endkonsumenten, desto eher landet es dann auch im Regal. Also es wird schon ernst genommen, so ist es nicht.
Wir haben ja diesen Begriff, glaube ich, wirklich geprägt. Mit jedem Griff ins Regal quasi vergibt man einen Produktionsauftrag. Mhm. Und der bewahrheitet sich immer, nach wie vor. Ja. Also das, was wir, wo wenn wir hingreifen, was wir nachfangen, das wird produziert. Ja. Und nur leider wird das halt auch gesteuert, ja, weil wenn dir die Wahlmöglichkeit gar nicht mehr angeboten wird, dann kannst du schon hingreifen, aber du kannst nur dort hingreifen, was halt da hängt, ja, oder da liegt in dem Fall. Ja. Und das ist schon zunehmend, muss ich sagen, der Handel steuert da schon sehr viel. Ja. Das kriegen wir dann als Endkonsumenten ja gar nicht mit. Ja. Weil wenn der Handel jetzt sagt, ich liest dir jetzt ein gewisses Produkt aus, ja, dann ja, wie soll die Wahlmöglichkeit im Regal noch haben? Also das macht mir schon auch zu denken. Ja. Vor allem, wenn ich dann, ich möchte halt immer, also ich habe halt mein Einkaufsverhalten so angelegt, dass ich sage, ich möchte vor allem diese kleinen mittelständischen Betriebe bei allem, was es irgendwie gibt, halt unterstützen. Ja. Das ist halt eine Philosophiefrage, die muss man eben mit sich selber ausmachen. Was sind meine Wertehaltungen beim Einkaufen? Ja. Und das, glaube ich, sollte man uns alle wieder vor Augen führen. Und dann gibt es natürlich die, die was nur über den Preis, die was sagen, okay, für mich ist der Preis das Wichtigste. Geht vielleicht auch gar nicht anders, je nach Einkommenssituation. Aber ich glaube auch, dass in Österreich nicht alle so eine schlechte Einkommenssituation haben, dass wir uns unsere Lebensmittel nicht mehr leisten können. Also da wird ja auch viel, sag ich mal, Damm gemacht. Und wie gesagt, es gibt die Schicht, ja, keine Frage. Aber da rechnen sie inzwischen ja sehr viele dazu, die was trotzdem ein sehr hohes Einkommen
haben. Ja. Und vor allem vielleicht, Entschuldigung, darf ich ganz kurz, das ist ja genau das Thema. Wie gesagt, für mich, das soll ja kein Alltagsprodukt sein. Fleisch war früher was, das war lang vor meiner Zeit. Also meine Generation wächst ja in einer unglaublich wohlhabenden Zeit auf. Aber wenn man, früher war das so, Fleisch hat man am Wochenende gegessen oder vielleicht am Sonntag hat es einmal Fleisch gegeben. Und warum muss man sich jeden Tag so ein Produkt kaufen? Wie gesagt, ich rede jetzt wahrscheinlich gegen unser eigenes Unternehmen, aber im Endeffekt diese Wertschätzung, gerade bei Fleisch und Fleischprodukten, das ist, finde ich, so arg, weil da ist ein Tier, man muss es so sagen, wie es ist, da ist ein Tier dafür gestorben. Und dementsprechend hat das Produkt so eine massive Wertschätzung verdient und vor allem, wenn man dann auch noch mit gewissen Werten und Einstellungen an das Ganze herangeht, finde ich so schade, dass das untergeht, dass dem nicht so der Wert beigemessen wird. Das ist für mich.
Man will eigentlich, was sehr wertig ist, eigentlich sehr wertlos machen
genau.
Mit dem Schritt. Gell? Und das finde ich auch total schade, weil wir reden alle, wir sollten weniger Fleisch essen. Ja? Mhm. Und gleichzeitig mache ich es dann so billig, ja, dass ich eigentlich als Konsument blöd war, wenn ich es gar nicht kaufe. Ja? Und da verstehe ich den Zugang auch nicht, weil wenn Fleisch und Wurst halt den Preis kriegt, was sie eigentlich verdienen sollte, ja. Dass auch die Produktion möglich ist in Österreich, dass die Bauern leben können
so
davon,
ja.
Dann kann ich mir es wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag aufs Teller legen. War ein gesundheitlicher Vorteil und ich würde aber den Standort Österreich viel mehr absichern, weil jeder wieder was verdient auch dabei. Und so ist es nur noch, ich habe leider das Gefühl, es werden halt einfach die Massen so nach dem Motto Brot und Spiele für das Volk. Ja. Füttern wir es voll gehabt, ja, dann geben sie Ruhe. Weil es sind so jetzt zufrieden, aber was sie in ihren Körper einstecken, das ist wieder komplett wurscht. Ja.
Aber es ist ja eigentlich.
Da gibt es ja die Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, da ist egal, was es kostet.
Genau, das ist wieder wurscht. Und dann, wenn das auch nicht mehr hilft, da gibt es die Tabletten und die Pharmaindustrie lebt wieder davon.
Und es ist ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, braucht man sich ja nur, wenn man sich jetzt einen Kilopreis anschaut von einer Frankfurter, die mit 5 Euro dort im Regal teilweise liegen oder 6 Euro, und dann hast du ein Gemüse, was mit 5 Euro im Kilo drinnen liegt, wo jetzt kein Gemüsebauer was absprechen will, aber wo ein ganz anderer Aufwand zwischen dem Gemüse dahinter steckt oder jetzt, dass ich da ein Würstel produziere. Also das ist ja wie kann das überhaupt gleich viel kosten jetzt? Sage ich jetzt auf den Kilopreis gesehen, da kann einfach was nicht stimmen. Und da stimmt einfach im System ist das System mal vor ein paar Jahren irgendwo falsch abgegangen.
Absolut, ja. Aber wie wollt ihr dagegen steuern? Wir sind jetzt leider vor der Zeit schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Ja.
Aber was mich natürlich interessiert, auch für den Sektor selber, Innovationsideen für euren Betrieb, wo seht ihr euch in 5 Jahren, sage ich mal, von den Produkten her, auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, verändertes Kaufverhalten etc. Es bleibt sich einer Linie österreichisches Fleisch weiterhin treu, alles so Dinge wie was sind eigene Gedanken und auch vielleicht ein bisschen, was mich interessiert, auch für die Branche, ja? Wie seht ihr es da?
Also zu 100% der Linie österreichisches, also 100% österreichisches Fleisch bleiben wir für unsere Marke auf jeden Fall treu. Was es, glaube ich, einfach braucht und was wir gemerkt haben, weil das war ja auch ein großer Wandel in der Wurst. Du hast früher diese ganzen Theken gehabt, da sind große Mengen produziert worden, Stangen, also und da ist das aufgeschnitten worden, was gegessen worden ist. Also nachhaltiger geht es ja fast gar nicht. Heutzutage geht halt jeder nur mehr ans SB-Regal und die Theke wird immer weniger. Und deswegen gehen wir da den Weg und sagen, okay, wir müssen auch da bei den Produkten genauso innovativ bleiben, wie es Johanna schon gesagt hat, neue Wege gehen. Sei es jetzt wie die Fresh Bites, was wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen, ist eine gekühlte Wurst und eben die Klassiker in Sorten Käsewurst, Extrawurst und Polnische, die wir da produzieren, wo man einfach den Kunden ein gewisses Nutzen geben muss.
Das heißt, sowas war zum Beispiel ideal, wenn man jetzt auf den Berg geht, denke ich mir gerade so ein Snackpack.
Genau, dann nehme ich mein Weckerl mit und habe meine Wurst und kann das halt, ich bin halt einfach sehr konvenient, muss daheim nichts aufschneiden, brauche kein Messer. Es muss halt einfach sehr einfach in der Handhabung für den Endkonsumenten sein, kann das Backerl wieder verschließen und kann es auch wieder mitnehmen.
Genau. Und zusätzlich, wie stellt man sich auf? Natürlich, wir haben zwar unsere Marke, aber zusätzlich, wir merken einfach, die Qualität, die wir haben, die wird mittlerweile auch von anderen Unternehmen geschätzt. Dementsprechend liegt da auch eine Marke am Tisch, die vielleicht so nicht reinpasst. Also wir haben es mittlerweile geschafft oder beziehungsweise arbeiten mit anderen Markenherstellern zusammen, entwickeln Produkte für die.
Und in dem Fall Knabbernossi.
Genau, Knabbernossi, die übrigens vom VKI den zweiten Platz erreicht haben beim Frankfurter Test. Das heißt, wir haben
auch mit
zwei.
Der Note sehr gut.
Genau. Und da merkt man einfach, unsere Zukunftsausrichtung geht auch sehr stark dorthin, dass wir unser Know-how, das wir ja über diese lange Zeitspanne mittlerweile aufgebaut haben, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen wollen und entwickeln wollen. Und wenn ich so drüber nachdenke, muss das zukünftig nicht einmal nur Fleisch sein. Das kann auch in andere Lebensmittelrichtungen gehen. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben und wir müssen die Qualität, die wir in Österreich haben, einfach nutzen.
Genau.
Und das Know-how.
Wie seht ihr es für den Sektor insgesamt? Wie seht ihr, wenn es auf Wurst und Speck so schaut in Österreich, was glaubt ihr da, was muss da passieren?
Ja,
was sollte passieren in Zukunft?
Was sollte passieren? Was natürlich, wie wir schon gesagt haben, das Marktumfeld ist massiv umkämpft. Und man hat jetzt nicht nur die Mitbewerber von den Verarbeitern, sondern man hat ja auch den Handel als Mitbewerb mit ihren Eigenproduktionen. Die machen ja einen massiven Teil aus.
Die Spar hat die Tannwerke,
genau,
die Bier, glaube ich, hat Eberstall Zell,
genau,
selber verarbeiten gern.
Und Radstadt.
Radstadt ist auch für Bier.
Und da, die bestimmen halt einfach einen großen Anteil vom Markt. Und da sind natürlich auch Kapazitäten aufgebaut worden.
Und der Eigenmarkenanteil steigt stetig.
Das, genau,
das ist auch zu beobachten.
Da wirst du halt einfach verdrängt und da werden Produkte, das betrifft uns genauso, die national drinnen sind, wo du jahrzehntelang kein Problem hast, weil halt die Strategie vom Handel einfach eine andere ist, wirst du dann ersetzt. Das ist egal, ob das Produkt super performt und vom Kunden gelernt ist. Die Strategie ist eine andere und da wird dir der Platz einfach weggenommen. Und dementsprechend ist es halt sehr schwierig in Österreich. Ich glaube, dass man, was wir vor allem haben, man muss sich halt auch fokussieren auf gewisse Bereiche, dass man nicht wirklich das ganze Segment mit Wurst, wo halt Rohwurst, eine Extrawurst, eine Würstel, eine Salami, ein Schinken, wenn man das halt alles produziert, was wir ja auch machen, und da sind wir aber gerade in einem Wandel, ist es halt natürlich sehr schwierig. Und da sieht man schon, wenn man sich ein bisschen fokussiert, hat man da eher hat man es ein bisschen leichter, als wenn man so in die gesamte Breite aufgestellt sind.
Aber heißt das auch, man muss vielleicht selbst als so ein kleiner Unternehmer, wie Sie es auf Österreich ein bisschen, sage ich jetzt einmal, verzichten anfangen und vielleicht in Märkte zu gehen, die was das noch schätzen? Oder du, glaube ich, hast ja gesagt, Deutschland habt ihr ja inzwischen auch Kunden, was ja faszinierend ist, weil man schimpft ja, oder ich habe ja ein bisschen über die Deutschen, gell? das ist ja immer nur ein bisschen ein Schmäh. Aber braucht man das eigentlich, oder?
Also es geht in unserer Größe, geht es nicht mehr anders. Weil die Größe, die wir haben, wir sind zu klein, dass wir jetzt da Direktvermarktung machen, aber wir sind, haben wir...
Zu groß, um Direktvermarktung zu machen.
Entschuldigung, zu groß, um Direktvermarktung zu machen, aber zu klein, dass wir jetzt da wirklich gerade in diese Eigenmarkenwelt eintauchen. Und da ist es für uns ganz wichtig. Also Deutschland, wie gesagt, ist für uns ein Markt, der essentiell ist, und werden da auch auf jeden Fall in weitere Märkte gehen und unsere Würstel in die Welt hinaustragen. Und das ist egal, ob das bis möglicherweise nach Japan ist, wenn da einfach das Produkt auch geschätzt wird, einerseits von der Qualität und andererseits vom Preis, ist das sicher ein Weg, den wir gehen. Plus, was die Johanna gesagt hat, eben mit, dass wir für starke Marken auch produzieren und da verlässlicher Partner sein wollen.
Johanna, wenn wir Richtung Schlusswort denken, was war dir noch ganz, ganz wichtig heute? Was würdest du gerne noch oder hast du noch irgendwas, was du transportieren würdest? Was sagst du, als doch so junge, engagierte jetzt in diesem Betrieb mit so vielen Problemstellungen?
Ja, boah, Schlusswort. Vielleicht fangen wir so an. Wir sind eine KMU und es gibt sehr viele KMUs in unserer Branche oder in der gleichen Größe. Und da stecken oft Familienunternehmen dahinter, hinter den Marken, die man so kennt. Ich kenne viele Nachfolger auch persönlich und die meisten sind mit Herzblut dabei. Und auch wenn Fleisch und Wurst ultra kontrovers ist, was verständlich ist, weil die Klimaauswirkungen, Tierwohl etc., braucht man gar nicht drum herum reden, es wird immer Fleisch und Wurst gegessen werden. Aber ich glaube, solange es die Wertschätzung dafür nicht gibt, die von vielen Seiten fehlt, wird sich nichts gravierend verändern können. Und aber gerade wir, wo viele junge Nachfolger, ich weiß es, dahinterstehen, die auch viel verändern wollen, ist diese Wertschätzung so wichtig, um zukünftig auch was zu machen. Also, und mir fehlt es. Also ich möchte einfach sagen, schaut, was dahinter steht, setzt euch damit auseinander, was drinnen ist. Es gibt genug Transparenzinitiativen wie Landschaft Leben und viele Unternehmen, die auf Social Media gezielt zeigen, was sie machen. Setzt euch damit auseinander, unterstützt regionale Unternehmen, Gesichter, die dahinter stehen, und dann ist da auch viel möglich für die Zukunft.
Ja. Sehr gut. Oh, danke, Gott. Johanna. Wohl, ja, das ist gut. Ich möchte vielleicht auch meine persönlichen Schlussworte noch dran setzen, weil ich glaube, das passt für den Podcast ganz gut, was du jetzt gesagt hast. Du kennst viele dieser Jungen und ich auch. Und ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert von dieser jungen Generation, mit wie viel Herzblut, mit was für einer Wertehaltung, mit was für ein Engagement diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer da reinstarten. Ich glaube aber, und da haben wir wirklich als einzelne Konsumentinnen und Konsumenten eine Riesenverantwortung, wenn wir die nicht unterstützen, ja, indem dass man dann auch in Österreich einkauft, auf so Produzenten geht, auf das schaut, ja, dann töten wir die irgendwann einmal alle ab. Ja. Weil irgendwann landen sie auf dem Punkt, wo es halt nur noch am Ende des Tages die Zahl entscheidet, ja, der Preis. Und da kannst du noch so motiviert sein, du kannst noch so ein Herzblut haben, wenn du dann gezwungen bist, unternehmerisch, ja, auf alles zu verzichten. Und dann bist du wahrscheinlich irgendwann plötzlich bist 40, plötzlich bist 50 und irgendwann bist du in dem Fahrwasser rein, wo du sagst, ja, ich hätte mal so groß gesteckte Ziele gehabt, und schaue und kämpfe aber am Ende des Tages nur jeden Tag ums Überleben. Und da sind wir, glaube ich, alle zusammen gefordert, und darum muss ich wirklich sagen, ich freue mich voll eben, dass ihr es da gewungen habt, ja, und wir können Messner Frankfurter kaufen, ja. Generell, da geht es halt nicht nur um Messner, sondern generell, dass man schaut, sucht euch Betriebe, schaut euch die an, wie lange gibt es die schon, sind die ehrlich, sind die, wie groß sind die? Und ich glaube, wir haben in Österreich da das muss man sagen, wirklich Top-Betriebe. Ja. Heinz ist CSD als Vertreter dieser Branche, und ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz drauf, ja, dass wir euch haben, und ich sehe das wirklich auch als Bauer so, weil wenn ihr uns wegbrecht, ja, als Verarbeitungsbetriebe, ja, dann haben wir als Landwirtschaft riesige Probleme. Und zwar riesige, ja. Weil der Landwirt ist ja noch weniger geeignet, am Welthandel mitzuspielen. Ja, das sage ich mir eh immer dumm. Das Beste ist, wenn ich es vor Ort hochwertig absetzen kann. Und ich glaube, jeder Schweinebauer, jede Schweinebäuerin ist ungleich unglaublich dankbar, dass es euch gibt. Und darum sage ich auch danke für dieses Engagement, ja. Auch bei dir, Gabriel, dass du diesen, ja, harten Weg auch gegangen bist, da von der Nahrungsergänzungsmittelindustrie quasi zu so einem Kleinbetrieb nach Steins. Weil ich glaube, es braucht dann auch wieder mal auf der Energie von außen und das gefällt mir bei im Unternehmen sehr, sehr gut. Und dann bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass ihr das schafft. Und wie gesagt, wir rufen jetzt überall dafür auf,
ja.
diese Frankfurter Würstel zu essen. Nein, mir taugt das voll und auch, dass es so dahinter steht und auch eigentlich eine Wertehaltung nicht aufgeben habt. Das ist echt schön.
Das hören wir natürlich sehr gern. Das ist natürlich, wenn man das von außen mitkriegt und den Eindruck so gespiegelt kriegt, was man versucht zu vermitteln und das irgendwo bestätigt kriegt, das ist natürlich immer sehr, sehr schön.
Balsam auf der Seele.
Ja.
Also es gibt was dazu beitragen, nicht nur beim Einkaufen drauf schauen. Wie gesagt, mit jedem Griff ins Regal vergibt sie den Produktionsauftrag. Steuert ihr die Produktion? Das, glaube ich, hat man heute wieder mal super schön rausgehört in diesem Podcast. Es könnt ihr aber auch diesen Podcast wirklich gut weiterverbreiten, weil ich glaube, der bringt vielleicht da den einen oder die andere zum Nachdenken und man überlegt sich vielleicht, okay, wenn ich da ein paar Cent mehr zahle, habe ich vielleicht wirklich ein gutes Produkt am Teller und weiß, dass ich auch Betriebe in Österreich unterstütze, auch die Landwirtschaft in Österreich unterstütze und das soll es am Ende des Tages ja sein. Also deshalb unbedingt weiterleiten, weiterschicken an Freunde, wen auch immer in der Familie. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Podcast-Folge. Es ist um die Wurst gegangen, das erste Mal in unserer Podcast-Reihe und ich denke, wir werden sicher wieder mal über die Wurst reden, weil das Thema ist wirklich bis jetzt ein bisschen zu klein gewesen bei uns und ich freue mich voll, dass wir da trotzdem so innovativ sind, dass so viel passiert, dass so viele neue Produkte wieder gelauncht werden und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wieder einschaltet und wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen.
Danke.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.